Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Hupe. Oh je, meine Hupe ist ein bisschen heiser. Macht nichts. Ja, wir sind in Folge 66, Entschuldigung. Wir sind in Folge 66 und damit herzlich willkommen. Ich bin der Sebastian und mit mir sitzt am Mikrofon, wie immer, der Clemens. Hallo, Clemens.
Hallo. Ich habe nicht gehupt, weil meine Hupe macht mir schwarze Finger. Sie hat zu viel UV-Strahlung abbekommen, glaube ich. Und wird demnächst ersetzt, denke ich.
Oh je.
Jetzt habe ich gehupt und eine voll schwarze Pfoten.
Deine färbt ab, meine ist ein bisschen heiser. Heiser passt aber auch ganz gut. Momentan sind gefühlt alle irgendwie erkältet und verschnupft. Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, hat ja auch ein bisschen was mit Heiserkeit. Vielleicht eine ganze Industrie zu tun.
Ich habe ganz viele, sehr viel meinungsverschnupfte Menschen mir angehört auf YouTube, die was dazu gesagt haben.
Ja, ich habe sehr viele meinungsverschnupfte Artikel gelesen zu dem Thema. Wir sprechen heute über das Verbrennerverbot und das ja gerade wieder sehr stark medial durchs Dorf getrieben wird. Ob es bleiben darf, ob es gehen muss und überhaupt.
Ja, ich habe einen Wunsch von Heise Autos Chefredakteur Martin Franz. Er hat gesagt, dieses Verbrennerverbot ist ja kein Verbrennerverbot und wir möchten bitte klarstellen, wie die gesetzliche Regelung wirklich ist. Sie ist folgendermaßen geplant. Es ist natürlich nur für die Neuzulassung. Also du darfst weiter Verbrenner fahren, du darfst auch weiter Verbrenner reparieren, du darfst weiter Verbrenner kaufen. Du darfst nur keine mehr zulassen, keine Neuzulassung. Das heißt, wenn du jetzt was Neues konstruierst, dann wirst du nur noch so für Ausnahmefälle wie so Feuerwehr oder Militär oder so sowas zugelassen kriegen. So,
ja, das ist mir bei der Recherche aufgefallen. Verbrennerverbot an sich ist alleine schon so ein sehr stark negativ behafteter Kampfbegriff. Aber ja. Naja, gut.
Ja, Verbrenner aus, haben sie auch manche gesagt, das findet man auch oft,
das auch nicht,
ein bisschen besser. Aber ist ja, wenn die Leute Verbrennerverbot suchen, dann sollen sie uns auch finden.
Richtig.
Hab ich gesagt.
Das stimmt, ja. Aber genau, also ihr seht schon, es gibt viel zu besprechen zu dem Thema. Es ist viel los. Aber bevor wir da einsteigen, Clemens, was hat dich denn so bewegt?
Ja, mein eigenes Motorrad. Mm. Aber von dem möchte ich gar nichts berichten, weil das jetzt gerade nach vielen Jahren endlich komplett fertig gebaut ist und reibungslos funktioniert.
Ohne Seitenschlag und so.
Ohne seitenschlagende Felgen, ohne siffende Deckelchen. Siffende Deckelchen waren das, was am längsten gedauert hat und keine Werkstatt wollte das machen. Das habe ich dann selber gemacht für den brutalen Investitionsbetrag von 10,50 Euro Öl. Und beim Bremsausgleichbehälter muss ich den ganzen Behälter kaufen, weil es den Deckel nicht einzeln gab. Das hat dann 17 Euro gekostet. Und dann war beides dicht und über Jahre haben sich die Werkstätten geweigert, das zu machen. Und ich hab's, weil es so einfach war, ich hab's nicht verstanden. Ich hab's echt nicht verstanden. Der Letzte hat gesagt, nee, da müssen nur Schrauben rein. Und hatte die Schrauben so festgedreht, dass der Deckel so gebogen war und dann natürlich das Recht gesifft hat. Und jetzt habe ich es dann selber in die Hand genommen. Jetzt habe ich eine Duke, die as specified mal funktioniert. Und damit bin ich sehr happy. Aber ich wollte von einem anderen Motorrad berichten, nämlich hier die Straße runter, da hat jemand eine Zero S gekauft.
Hm.
Und da sind wir zu dritt ausgefahren, so einfach so Samstagvormittag so eine kleine Runde fahren hier in der Gegend. Und zwei KTMs, Verbrenner, und er ist dann mit dem Ding nachgefahren. Und der hat die A1-Zulassung, das heißt eigentlich beschränkt auf 11 kW, aber 11 kW halt Dauerleistung, ne? Und die Spitzenleistung von dem Ding liegt so bei um die 60 PS. Also ich entschuldige mich für die Verwirrung mit PS und Dings. Das ist halt, wie es immer vermittelt wird. Man kann es ja sehr schnell umrechnen. Und das geht echt gut. Also das Ding hat, wie gesagt, das hat schön Leistung. Das hat aber auch 100 Newtonmeter Drehmoment am Motor. Und da kannst du ganz normal mitfahren mit so einem B196 Führerschein. Und der Kollege hat auch gesagt, also ich könnte mich jetzt auch auf eure Motorräder hocken, das ist auch nicht groß an. Also habe ich gesagt, ja, das stimmt. Du wärst wahrscheinlich sogar ein bisschen enttäuscht vom Drehmoment.
Wollte gerade sagen, wahrscheinlich. Also bei 100 Newtonmeter Drehmoment.
Ja, weil er ist ja immer in seinem letzten Gang. Also so ja. die Gangschaltung müsste er dann halt noch so sortieren. Aber er ist vorher 125er gefahren. Also er hat in seinem Leben schon sehr viel geschaltet. Und dann sind wir halt gefahren und wir haben vorher überlegt, ja, machen wir dann eine Pause und laden das Ding auf. Aber er hat diesen Charge Tank nicht und dann lädt es nur mit 3,3 kW. Er hat gesagt, so ein Quatsch, das machen wir nicht. Da stehen wir ewig rum für ein paar Kilometer. Wir fahren einfach eine Runde, wo er dann am Ende in der Garage laden kann. So haben wir es dann gemacht und das hat super geklappt. Und das hat mich wieder bestärkt in meinem Tipp, dass ich diese Variante vielen Leuten empfohlen habe, als so, weißt du, so günstig Richtung Motorrad kommen, ist B196 Führerschein machen und sich dann so ein Elektromotorrad holen, wenn man es sich leisten kann. Dann hat man erstens ein richtig gutes Elektrofahrzeug und zweitens hat man auch ein richtiges Motorrad. Das ist einfach nicht groß anders als die mit den hohen Leistungen bei Zero. Also es ist schon anders, weil bei den mit mehr Leistung kommt natürlich mehr, aber es ist wirklich gut gelungen. Und das Interessante ist, ich habe ja erzählt, so 140 Kilometer, ich glaube 147 sogar sind wir gefahren. Das brauchst du mit der Großen gar nicht probieren, weil die Große verbraucht mehr. Aus irgendeinem Grund sind die Kleinen sparsamer und es ist auch einfacher, die sparsam zu fahren. Die haben ein bisschen eine andere Motorwicklung, andere Kennlinien und so. Und das ist wirklich ein rundum gelungenes Produkt. Und das war jetzt mal wieder schön zu sehen, dass es in der Praxis auch genauso ist, wie ich es auch schon im Test erlebt habe. Das ist ganz schön. Man kriegt die immer mal wieder mit so Aktionen, da kann man mal gucken. Also jetzt zum Listenpreis würde ich sie jetzt auch nicht kaufen.
Also es ist quasi der Hupe-Top-Tipp hier, die Zero S.
Ja. Also es ist keine Werbung, okay, ich kriege nichts dafür. Muss man aber wieder immer dazu sagen.
Das stimmt. Aber man muss auch dazu sagen, zur Reichweite, ich finde, es kommt extrem auf das Streckenprofil an. Also das habe ich auch festgestellt, als ich zum Beispiel die Livewire und sowas auch gefahren bin. Und gerade wenn man hier in der Eifel eher auf den kleineren Sträßchen unterwegs ist und da Kurven an Kurven an Kurven aneinander reiht, dann kriegst du echt richtig viel Reichweite raus. Wo die Reichweite dann wirklich richtig in den Keller geht, ist, wenn du viele Streckenabschnitte hast, wo du Tempo 80 aufwärts fährst.
Genau. Wir hatten das Thema ja auch, als wir mit dem Jürgen gesprochen haben.
Ja.
Da werde ich jetzt ständig damit aufgezogen, wenn sie sagen, ja, der Jürgen kommt 200 Kilometer und du kommst 100. Und wie fährst denn du und so? Und dann denke ich mir, ich glaube nicht, dass ich so anders fahre als der Jürgen. Ich denke, der Jürgen ist ein guter Fahrer.
Das sind die Streckenprofile.
Das sind die Streckenprofile. Hier bei mir in der Gegend ist es ganz üblich so, dass du wirklich Kilometer und Kilometer durch die Täler fährst. Ja. Und dann fährst du über den Hügel, dann sind ein paar Kurven und dann Kilometer und Kilometer durch die Täler, wirklich lang und da konstant nicht nur über 80, sondern einfach 100. Da schalte ich Tempomat 100 ein dann und dann rauscht halt der Akku runter. Mhm. Aber die Streckenprofile, die ich auf den großen und auf den kleinen fahre, sind ja gleich. Weißt du?
Ja, klar. Ja.
Und bei diesen konstant 100 fahren und hier in der Gegend fahren, waren die kleinen halt, die A1-Modelle, halt deutlich, deutlich sparsamer. Und das hat mich schon beeindruckt.
Das ist interessant. War schon
schön zu sehen.
Hm. Also um auch da einen Vergleich zu geben, also was das Streckenprofil für eine Auswirkung hat, mit der Livewire bin ich hier tatsächlich eine Runde gefahren, wo ich wirklich nur diese ganzen kleinen Sträßchen Kurve an Kurve quasi geknüpft habe. Und da bin ich um die 150 Kilometer ungefähr gekommen. Und ich bin eine Runde mit der gefahren Richtung Nationalpark hier in der Eifel. Und da ist es dann auch so, dass du dann mal gewisse Abschnitte drin, wo du wirklich über 3, 4, 5 Kilometer fährst, war halt 100, einfach nur mehr oder weniger geradeaus, um dann zum nächsten Abschnitt irgendwie zu kommen. Und da war ich dann nur noch bei 100 Kilometer Reichweite. Also das macht wirklich drastisch viel aus. Aber interessant zu wissen, dass die kleineren auf jeden Fall da dann auch deutlich effizienter laufen.
Ja, und da ist ja auch so, da wo man wirklich dann halt so es ist ein bisschen krachen lässt, ist er in den Kurven. Aber wenn das eine Kurve an Kurve ist, ist es trotzdem, dass man dort weniger verbraucht. Das ist einfach so.
Ja. Die Zero hat ja auch Rekuperation vermutlich, ne?
Ja, klar. Das kann man auch einstellen und so. Man kann auch dann seine eigenen Settings irgendwie abspeichern. Man kann es sogar per App
und dann,
einstellen. Und
dann wirkt sich auch dieses ständige Angasen, die kurzen Beschleunigungsabschnitte gar nicht so drastisch aus, weil du ja dann anschließend auch wieder ein Stück weit rekuperierst.
Ja, das stimmt. Wobei Rekuperation, da hat ja der ADAC mal nachgesehen, Rekuperation wird drastisch überschätzt. Mhm. Der Punkt ist einfach, dass wenn du aus einer Kurve raus beschleunigst, dann brauchst du halt ganz kurz nur Leistung.
Mhm.
Und dann bist du schon auf der Gerade, kommt die nächste Kurve so, dann bist du ja schon 100 und dann ist schon wieder Coasting.
Ja.
Du fährst ja nicht auf der Rennstrecke, dann ist schon wieder Coasting. So gleichmäßig und dann kommt Bremszone, dann machst du schon wieder zu, dann kommt elektrische Bremse schon so. Und dann hast du immer nur diese kurzen Einsätze. Und, so wie du auch schon gesagt hast, wenn du dann auf den Schnitt guckst, wenn es wirklich eng wird, fährst du einfach langsamer im Schnitt.
Ja, deutlich richtig, ja.
Und das macht es natürlich dann aus. Also die größten Widerstände sind einfach die Luft. Und die Luft steigt halt quadratisch als Widerstand. Und dann ist halt schon der Unterschied zwischen 100 und 80 ist enorm. Und zwischen 100 und so bei kleinen Kurven, wenn du da fährst, da ist ja oft, dass du so 50 oder so da fährst, wenn es wirklich eng ist und so. Der ist natürlich riesig. Mhm. Ja, aber was hat dich denn bewegt? Der Tesla.
Ja.
Der Martin hat sich gewünscht, die Fortsetzung der Tesla-Sage.
Ja, wir schieben die noch ein bisschen in die nächste Folge. Also ich kann nur sagen, aktueller Stand ist, möglicherweise ist das Problem behoben, aber bevor ich da zu viel erzähle, möchte ich da erstmal noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Also insofern seid gespannt, in der nächsten Folge werde ich da nochmal berichten. Das Problem ist gefunden, das ist glücklich. Die Ursache ist vielleicht nicht ganz so glücklich für mich, aber auch damit, ich lasse diesen Cliffhanger jetzt extra mal so stehen.
Ja, lass mal den Cliffhanger
stehen. Wir in der nächsten
stehen.
Folge mehr.
Nicht, dass du dich jetzt schon verplapperst.
Richtig. Aber was mich auch bewegt hat, waren vor allem die, mich hat das Thema Fahrwerk beim Motorrad sehr stark bewegt jetzt in den letzten Wochen. Und zwar einerseits habe ich mir ich habe ja so eine alte R1100, BMW R1100R. Also die wassergekühlte Vierventilboxer, die habe ich mir, weiß ich nicht, vor 1-2 Jahren mal gekauft für sehr kleines Geld. 1.500 Euro, 70.000 Kilometer runter, also wirklich schon ein bisschen älter. So ein bisschen so als Bastelprojekt und alles. Und ich habe mir für die vor kurzem für vorne und hinten Federbeine von YSS geholt. Auch da wieder hatte ich auch schon mal in der Deauville. Preis-Leistung relativ fair und bei einem 70.000 Kilometer alten Fahrwerk kann man das schon mal machen und habe eine unfassbar krasse Veränderung damit tatsächlich festgestellt. Das Motorrad fährt so dermaßen anders. Ich habe gefühlt so das allererste Mal beim Motorrad richtig diesen Begriff nachvollziehen können, wenn man sagt, ja, fährt wie auf Schienen, weil tatsächlich, du legst mit der einfach eine Schräglage an und du hast immer das Gefühl, es ist exakt der Radius, den du vorher planst in der Kurve, genau den fährt sie auch. Und egal, was da kommt, ob du kurz Gas anlegst, ob eine Bodenwelle ist oder sowas, die treibt nicht nach außen. Der Kurvenradius bleibt einfach genau der, den du eingestellt hast. Fand ich schon mal eine sehr erstaunliche Beobachtung. Und jetzt habe ich die Monster ja auch noch gekauft. Ich habe ja beim letzten Mal in der letzten Folge darüber berichtet, Monster 1100. Und die musste zum Gabelservice, weil die Gabel eben ganz leicht undicht war. Und dann habe ich gedacht, komm, dann machen wir einmal richtig Gabelservice. Und ich habe gesehen, wir haben hier einen Fahrwerksspezialisten direkt gerade 2 Dörfer weiter, der auch für Ducati solche Trackdays betreut, also diese Ducati For You Trackdays, der für Kawasaki auch schon IDM-Rennprojekte betreut hat, also der sich durchaus auskennt. Und weil die Zeit nicht da war zu sagen, komm, wir machen mal ein komplettes, vollständiges Setup irgendwie auf mich, habe ich einfach erstmal nur die Gabelhäume ausgebaut und dem vorbeigebracht und gesagt, ja, dann machen wir den Gabelservice und optimiere die schon mal so, dass es mal irgendwie passen müsste. Dann hat er mich ein bisschen befragt, so nach meinem Gewicht, hat sich die Holme, die Dämpfer einfach da mal kurz mal hingestellt, so ein bisschen drauf rumgedrückt und hat gesagt, na, das ist schon ziemlich weich für dein Gewicht, weil sie schon eine erstaunliche Beobachtung fand. Ja, und dann 2 Tage später hat er dann angerufen und hat gesagt, ja, er hat jetzt mal hier die Federn ausgemessen und sowas alles. Und also er würde auf jeden Fall sagen, bei meinem Gewicht, die Gabel ist deutlich zu weich. Und
hast du auch andere Federn dann, also andere Federrate?
Genau, richtig. Und da kommen wir dann noch zu. So ein bisschen vielleicht dann vorab noch, was waren die Beobachtungen, Symptome? Ich bin jetzt mit der noch nicht viel gefahren, weil die Gabel, wie gesagt, schon undicht war. Habe aber festgestellt, die Gabel ist viel, viel am Springen gefühlt. Also das Vorderrad ist viel am Springen. Du hast in ein bisschen Schräglage, in Kurven mit Unebenheiten echt das Gefühl gehabt, der Lenker schlägt dir sonst wohin. Und auch der Vorbesitzer hatte gesagt, ja, die Gabel bei der ist schon ein bisschen speziell. Wenn du da wirklich am Bremsen bist, dann greift ultra früh das ABS ein, weil das Vorderrad ständig airborne ist. Und dann habe ich auch ältere Testberichte gefunden, die so ein bisschen Ähnliches dann irgendwie auch beschrieben haben zu der. Ist also so ein grundsätzliches Monsterthema. Und dann habe ich eigentlich gedacht, dann ist vielleicht weicher ja eigentlich ein bisschen besser, dass sie die ganzen Unebenheiten besser wegschluckt und sowas. Und war dann ein bisschen überrascht eigentlich, als er dann gesagt hat, also, was ich dir jetzt raten würde, wir machen härtere Federn rein, keine progressiven Federn und wir machen ein Gabelöl rein mit einer höheren Viskosität. Und wir gucken dann mal so ein bisschen irgendwie dann noch, was die Menge angeht. Und ich teste dann die Dämpfer mal ein bisschen. Die Ventile
sind drin geblieben.
Die Ventile, die wurden auch getauscht. Beziehungsweise diese Shims dann auch noch mit da drin. Und genau, und dann hat er gesagt, dann stellen wir das mal so ein. Und dann habe ich noch so ein bisschen besorgt gesagt, ja, du weißt, die Straßen hier in der Eifel sind relativ schwierig. Ich möchte es natürlich nicht zu hart haben. Und dann hat er gesagt, ja, vertrau mir mal, wir machen das dann schon so. Okay, gut. Härtere Federn, wie gesagt, anderes Gabelöl. Und ich habe die jetzt zurückbekommen, vorgestern eingebaut, gestern dann meine erste Runde damit gefahren. Und das ist Wahnsinn, was für eine Änderung das ist. Also das jetzt fährst du wirklich da mit dem Vorderrad, mit der Gabel fährst du da über Unebenheiten und denkst dir, habe ich es vielleicht doch nicht getroffen? Also ne, da fährst du so über deine Kanten und Bodenwellen und sowas, die du hier kennst. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich wäre nicht drüber gefahren, weil die das so präzise weggeschluckt hat. Mhm. Also große Begeisterung. Ich bin echt beeindruckt, was man da so.
Hast du hinten auch was gemacht oder ist hinten geblieben?
Hinten ist erstmal noch geblieben. Da ist eigentlich auch das Federbein in einem ganz guten Zustand. Und das war auch das, was ich ja gesagt hatte. Eigentlich wollte ich dann einmal so ein Komplett-Setup machen. Das ging jetzt bei ihm gerade aus zeitlichen Gründen nicht. Da kann ich demnächst nochmal vorbeifahren, dass wir dann vorne hinten noch zusammen einstellen. Aber hinten passt das eigentlich soweit ganz gut. Und da ist ein Sachs-Federbein drin, auch einstellbar. Aber was ich wirklich erstaunlich und beeindruckend fand, ist, wie er mit den Informationen, die er jetzt so hatte, welches Gewicht und so, und wie er selber dann die Dämpfer untersucht hat, sehr gut einschätzen konnte, was das Problem ist, ohne quasi wirklich eine Runde dann auch damit gefahren zu sein. Und er hat dann auch das Problem beschrieben, nämlich, dass die Feder für mein Gewicht deutlich zu weich ist. Und dann hast du beim Einbremsen und bei Schräglage taucht das Vorderrad beziehungsweise vorne die Gabel so stark ein, dass die aufgrund der Kompression des Öls in eine Progression geht. Und das sorgt dafür, dass er plötzlich nicht mehr arbeiten kann und dann so am Rumspringen ist. Und genau, und das ist jetzt eben durch das festere Öl sozusagen und durch die härteren Federn ausgeglichen. Und das Fahrwerk ist tatsächlich nicht unkomfortabler geworden, sondern im Gegenteil, es arbeitet einfach viel, viel feiner.
Genau, das ist ja auch so häufig, ist ja auch beim Sitz so, viele Leute sagen, ich will einen weichen Sitz, dann sitzt du drauf, dann komprimiert es in den Bereich, wo du den Arsch platt sitzt und dann hast du nicht eine bessere Unterstützung und das ist auf Langstrecke härter und so ist bei der Feder auch so ein bisschen, so wie dein Kollege da es beschrieben hat, dass die eigentlich weichere Feder halt in den Bereich kommt, wo sie halt nicht mehr arbeiten kann.
Ja. Ja, und vor allem, wie gesagt, dann auch die Gesamtgabel dann auch tatsächlich durch die Kompression, durch die starke Kompression, das Öl so extrem komprimiert wurde, dass halt auch nicht mehr viel Arbeitsweg dann insgesamt war.
Ja. Ich hab auch, also falls sich Leute fragen, wie viel kann ich da rausholen, ist die Antwort sehr viel. Ich kann mich erinnern, ich habe das bei einer ER6, die Älteren werden sich erinnern. Beziehungsweise ist ja auf dem Gebrauchtmarkt immer noch stark, also ER6, kleines Naked-Bikele. Und da hatten wir einen Dauertester. Und da habe ich vorne härtere Gabelfedern rein und zäheres Öl. Und hinten ein Federbein im Bereich so 500 Euro. Mhm. Und also Gesamtkosten waren im Bereich so 600 Euro plus halt meine Zeit. Und das ist komplett wie ein neues Motorrad. Und zwar wie ein wesentlich teureres Motorrad für den kleinen Betrag. Also das ist das, wo ich immer sage, das ist so, ich will mein Motorrad besser machen. Das ist immer so der erste Schritt, weil da ist relativ günstig, relativ viel zu holen. Und das gilt auch oft. Es ist ja auch schon so, bei Motoren, die man einstellen kann, mal das gekonnt einstellen lassen. Das ist mal schon der erste Schritt. Also es kostet gar keine Hardware. Und viele Motorräder sind halt nicht gut eingestellt. Vor allem die Einstellungen, mit denen das vom Band läuft, sind so, dass für die Zulassung, das sind ja meistens zwei Sitze, dass es so ist, dass es halt mit zwei Leuten funktionieren muss. Mit den Standardsättings, mit denen du rauskommst. Und da hatte ich häufig das Problem, weil ich relativ leicht bin, also ich wiege so unter 65 Kilo, dass das halt dann hinten so ist, dass ich in der anderen Richtung nicht mehr genug Federweg habe, nicht beim Ausfedern, dass es halt schon so weit draußen ist, dass es dann hinten anschlägt und dann kannst du hinten Wellen nicht mehr folgen beim Ausfedern, verstehst du? Was ich meine?
Ja.
Und dann hast du, also wenn du leicht bist, nur die Option, dass du halt, dass du es voll reinwirfst, weißt du, Fliehkräfte erzeugen. Oder dass du halt dann hinten guckst, dass du mit der Federbasis und dem, was halt da ist, ein bisschen arbeitest und es ein bisschen einstellst, dass du Traktion beim Rausfahren hast, gescheit.
Mhm.
Und ja. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, sind solche kleinen Sachen kaufen, finde ich auch. Ja. Ich freue mich, dass du jetzt ein besseres Fahrwerk hast.
Es ist wirklich ein großer Schritt und wie gesagt, das war ja jetzt eher auch Kategorie Feintuning, wobei an der Gabel natürlich jetzt mit dem Öl und den Federn auch ein bisschen mehr geändert wurde. Und bei der BMW war es aber ja genau das. Ich habe einfach, also eine Telelever, deswegen die hat ja auch vorne ein Federbein, das vordere Federbein und das hintere Federbein getauscht. Das waren Gesamtkosten mit YAS, ich glaube 700 Euro. Und auch da, die Veränderung ist immens, also wirklich immens. Ja, da bin ich doch echt ein bisschen begeistert. Und jetzt freue ich mich natürlich drauf, so die letzten sonnigen Tage des Jahres noch mit der Monster so richtig schön genießen zu können. Also, ja, gute Sache. Er hat dann noch zusätzlich, finde ich, da merkt man dann auch, wenn gute Arbeit gemacht wird und so. Also der ist einerseits Öhlins und auch YSS Service Stützpunkt. Und ich habe dann zusätzlich jetzt auch noch dazu einen Fahrwerksbogen quasi mitbekommen. Da sind erstmal die ganzen Komponenten nochmal im Detail aufgelistet und die Standardeinstellungen sind jetzt auch gelistet. Das heißt also, auf wie viel Umdrehung ist die Vorspannung, auf wie viel Umdrehung ist die Zugstufe, auf wie viel Umdrehung ist die Druckstufe, welches Öl, welche Höhe und dann eben das Ganze auch so tabellarisch angeordnet, dass ich jetzt jederzeit einfach auch nochmal, wenn ich ein bisschen gefahren bin, hat er gesagt, komm mal schnell vorbei, dann kannst du einen kurzen Eindruck irgendwie mal schnell vermitteln und dann können wir noch ein bisschen nachstellen und ein bisschen korrigieren und justieren und dann hat man das auch in dem Bogen immer schön dokumentiert und ist sehr unkompliziert. Also ist so, jetzt so ein bisschen so wie so ein Rennstreckenservice, du drehst hier mal schnell deine Heimrunde, deine Hausrunde, fährst mal kurz bei dem vorbei, sagst, ja, also da und da ist vielleicht noch ein bisschen und dann stimmt da ja, nochmal mit dir.
Wie ist bei euch in der Eifel?
Wie es halt ist. Ja, also ja, kann ich sehr empfehlen, sowas zu machen da und im Zweifelsfall auch tatsächlich, wie du gesagt hast, selbst bei einem jederzeit beim Motorrad. Ich habe inzwischen gerade jetzt auch mit der Veränderung in der BMW wirklich so diese Feststellung gemacht. Ich glaube, bei jedem Motorrad lohnt sich's, einfach mal 600-700 Euro in die Hand zu nehmen und Komponenten, ein bisschen höherwertige Komponenten reinzumachen, außer du hast jetzt vielleicht eh schon ab Werk deinen Öhlins und was weiß ich was nicht alles da drin.
Ja, und dann bei denen lohnt es sich dann halt, das gescheit einzustellen.
Richtig, ja.
Auf halt, wie man fährt. Wenn man zum Beispiel nie zu zweit fährt, dann kann man das schön auf eine Person einstellen.
Mhm. Ja, genau.
Sollen wir zum Verbrennerverbot kommen?
Jawohl, lass uns zum Verbot vom Verbrenner kommen. Entschuldigung, das war jetzt vielleicht ein bisschen. Ja, also,
Kampfbegriff Verbrennerverbot. Ich habe zur Vorbereitung, ich habe zum ersten Mal, ich wusste nicht, dass die auch Videos machen, ich habe News vom Julian Reichelt, Ex-Bild,
Boulevard,
Sendung angeguckt und da wie die das aufziehen. Und das ist dann natürlich Kampfthema bei denen.
Ja.
Die haben ja IAA, wie der Merz da aufmacht und sagt, ich werde auch die nächsten IAAs noch eröffnen. Und da muss sogar der Herr Söder klatschen, sagt er dann. Und dann wird er drauf gezoomt, dass er so eine Schulterzucken-Geste macht. Und da habe ich geklatscht und so. Und es wird 20 Mal gezeigt. Und so. Also es wird ausgerollt, bis es papierdünn ist und komplett du durchgucken kannst. Es ist schon interessant, wie das Thema jeweils dann präsentiert wird. Es ist gar nicht so viel Fleisch da. Es wird halt ausgerollt, bis es über den ganzen Tisch geht.
Mhm. Mhm. Ja, emotionalisieren einfach möglichst, ne?
Ja, also da geht's drum, wir töten die deutsche Autoindustrie und so. Und wir Selbstmord quasi. Ich glaube, über dem Video stand Selbstmord oder sowas.
Ja.
Der Selbstmord der unserer deutschen Autoindustrie, also so. So, in dem wurde das halt geframed. Das muss man halt sagen, der Julian ist halt Boulevard, der hat es bei der Bild gelernt und dort hat er es so krachen lassen, dass sie ihn rausgeschmissen haben. Also das ist wie erwartet, würde ich sagen. Also wenn du bei der Bild rausgeschmissen wirst, Da musst du es schon krachen lassen.
Ich würde diesen Euphemismus Boulevard vielleicht, also betonen, dass das eigentlich ein Euphemismus ist, weil inzwischen ist er ja ein lupenreiner Populist.
Ja, aber findest du nicht, dass Boulevard immer populistisch sei? Wenn du in Boulevard nicht populistisch bist, verkaufst du nichts.
Ja, aber ich würde sagen,
schau dir so Blick an in der Schweiz und so.
Sagen wir es so, dann machen wir vielleicht eine Unterscheidung Boulevard-populistisch zu reiner Populismus. Ich habe das Gefühl, es ist einfach nochmal so eine Stufe drüber. Aber
ja, das ist immer im Bereich Semantik. Also ich denke, es ist klar, dass Julian da kräftig auf die Kacke haut. Ich denke, da können wir Konsens finden.
Ja, jetzt, ohne Frage.
Wie man es dann nennt, das ist nicht weiter wichtig. Auf jeden Fall, das war die eine Seite. Die andere Seite, die ich gesehen habe, sind natürlich Leute, die sagen, unter anderem auch ganz viele Automanager, weißt du, wenn du jetzt erst sagst, da steig mal aus und dann wird das alles wieder umgeschlossen, dann kann keine Sau planen. Hat sich zum Beispiel der Werksleiter von Tesla in Brandenburg zu Wort gemeldet und gesagt, wir haben alle, also nicht nur Tesla, die anderen ja auch, wir haben alle damit geplant, okay, da ist halt dann Ende Zulassung Verbrenner in Europa. Und dann, weißt du, jetzt wird anders, weiß aber noch keiner wie, ein Werk ist aber nicht über Nacht geplant. Es tut mir leid, es ist hier gerade geräuschig.
Ja. der Hund hat auch was dazu zu sagen zum Verbrennerverbot.
Ja, also der Hund ist, der arbeitet auch bei News.
Das stimmt. Also wie du sagst, es sind ja auch andere Manager, also es ist bemerkenswert, dass Tesla da quasi auch sagt, ja, aber gut, die würden halt auch vom Verbrennerverbot profitieren, könnte man jetzt sagen. Aber selbst Audi-Chef Döllner hat ja auch gesagt, das ist kontraproduktiv, dass wir diese immer wieder neu dieses Fass aufmachen.
Ja. Und es ist sowieso in Deutschland zum Problem geworden. Es war früher komplett verpönt, habe ich auch schon mal hier an dem Kanal gesagt, es war früher komplett verpönt, dass eine Regierung Gesetze gekippt hat, und zwar, weil es immer klar war, dass alle Planungssicherheit brauchen. Und es ist jetzt komplett üblich geworden, einfach alles, was der Vorgänger macht, umzuschmeißen. Biden hat es gemacht, Trump hat es gemacht, hier der Merz hat es gemacht, hier vorher die Ampelregierung hat es gemacht. Du kannst überhaupt nicht mehr planen, der Nächste kommt und schmeißt alles wieder um. Das ist halt echt schwierig und es ist sehr, sehr, sehr zerstörerisch für den Standort, weil die Industrie braucht Planungshorizonte. Wenn du ein Werk, stell dir vor, du musst jetzt planen, baue ich ein Werk oder nicht für Elektroautos. Das war ja die Aufgabe. So, und dann sagst du 2035 Ende Elektro, und dann haben ja viele gesagt, okay, Motorenfertigung lass mal auslaufen, wird kleiner, und hier Batteriefertigung wird hochgelaufen und Skateboard-Chassis und so weiter so. Und jetzt, ach, vielleicht doch nicht. Und dann stehst du halt da mit deinen Werken.
Ja. Es ist, bemerkenswert ja alleine auch, da hängt ja auch nochmal viel, viel mehr dran als die reinen Produktionswerke für die Fahrzeuge selbst, sondern es ist ja auch dann noch die ganze Verkettung mit Batterietechnologie, Batterieproduktion etc., wo wir auch bei Weitem nicht da sind, wo wir sein sollten. Aber glaubst du denn, vielleicht mal so gefragt, glaubst du denn tatsächlich, das ist der Suizid der Autoindustrie, das Verbrennerverbot? Und wenn nicht, warum nicht?
Nein. Nein, glaube ich nicht. Ich sag dir jetzt meine Ansicht, die ich mir wirklich sicher bin. Also je älter ich werde, umso mehr, denke ich, merkt man, was alles eigentlich egal ist. Also Sachen, wo ich mich in der Jugend aufgeregt habe, merkst du, die sind eigentlich völlig egal, musst du gar nichts machen. Also ich streite mich über ganz wenige Sachen noch überhaupt mit Leuten, weil ich mir das angucke und sage, das in zwei Wochen hat er das selber bemerkt. Da sage ich jetzt gar nichts. Es ist für die deutsche Autoindustrie die Weltlage schwierig. Das hatten wir als Thema.
Ja.
Wir verlinken es in den Shownotes. Ich weiß nicht mehr auswendig, welche Folgennummer es war. Aber wir hatten es kürzlich erst als Thema. Das liegt aber nicht an den Elektroautos per se, sondern wir haben halt über viele Jahre sehr, sehr, sehr gute Geschäfte in Asien gemacht, nämlich vor allem in China. Und jetzt hat der Chinese seine Chance genutzt. Ah ja, Antriebstechnikwechsel, jetzt gucken wir, dass wir gleich oben mitspielen. Also das haben sie sehr schön verwandelt, muss man neidlos zugestehen. Das heißt aber auch, dass die ihren Binnenmarkt halt selber bedienen. Und es fällt alles weg. Das ist jetzt alles weg.
Richtig.
Oder zu großen Teilen weg. Und ob das jetzt Verbrenner sind oder Elektroautos, ist völlig sekundär. Also die Hoffnung, dass man das Verbrennerverbot kippt und dann ist alles gut für die Autoindustrie, so wird es ja verkauft, ist halt Quatsch. Das stimmt nicht. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ob es das Verbrennerverbot kommt oder nicht, ist größtenteils irrelevant, weil die deutschen Firmen sich sowieso umschauen müssen, wo sie was verkaufen. Wenn sie jetzt da irgendwie Dieselmotoren verkaufen können, das ist zum Beispiel hier Balkan, Polen und so relevant, dann ist aber sowieso die Frage, so weißt du, für einen BMW, wie viele Autos verkaufe ich da? Das ist eher so Skoda-Land. Mhm. Und dann das Thema übersehen viele. Du bist jetzt ein Land, das aufstrebt und wo es den Leuten langsam besser geht, okay? Leute fangen an, dass sie sich Autos leisten können, mehr. So, du hast keine Tankstellen, du hast noch nicht mal richtig Straßen. Jetzt fängst du an, Infrastruktur aufzubauen. Was machst du denn? Baust du jetzt Tankstellen? Nee, machen sie nicht.
Unwahrscheinlich,
ja. Viele kleine Länder, die machen das klassische Leapfrogging. Die haben wenig Tankstellen, sagen, ja, so machen wir es jetzt wie Deutschland, bauen wir jetzt 30.000 Tankstellen? Natürlich nicht. Die bauen jetzt Ladestationen und gucken halt, dass sie eins überspringen und dann Elektroautos machen und dann steigen dort die Elektroautosverkäufe schnell. Das sind Effekte, die wurden komplett umgekehrt prognostiziert. Es wurde prognostiziert, dass diese Länder am längsten Verbrenner brauchen. Das ist aber halt gedacht gewesen, von der deutschen Sicht aus, dass man denkt, ja, Sprit kriege ich ja überall. Das war aber dort nicht so. Also wer jemals durch, was weiß ich, Westafrika gefahren ist, weiß, da ist immer Sprit und schon allen sauberen Sprit. Da muss man ja ein bisschen gucken, wo der nächste halt kommt da. Hm. Und diese ganzen Effekte sind halt mit reinzurechnen. Also ich glaube schon, dass das auch die deutschen Elektroautowerke, wo jetzt nicht so ausgelastet sind, dass die wieder ausgelastet werden auf sich. Und das ist dann schön gewesen, eine Planung zu haben. Aber ob das Verbrennerverbot kommt oder nicht, hat für die Weltnachfrage, glaube ich, nicht mehr so viel Relevanz.
Das sehe ich auch so. Also ich hatte mir interessanterweise eine ganz ähnliche Notiz für mich irgendwie auch vorher gemacht in meinen Notizen. Ich habe vor 2-3 Jahren, habe ich noch gesagt, oder vielleicht auch vor 3-4 Jahren, ich weiß es nicht mehr, da habe ich noch gesagt, die deutsche Industrie sollte so schnell wie möglich den Wandel zur Elektromobilität machen, weil sonst werden wir in China komplett abgehängt. Hat sich inzwischen gezeigt, wir sind von China abgehängt, das hat aber weniger mit der Technologie zu tun, als genau das, was du gesagt hast, dass sie einfach ihren komplett eigenen Binnenmarkt völlig selbst bedienen. Da gibt es einfach keinen Platz mehr für andere Hersteller, der ist komplett gesättigt mit chinesischen Marken und ich glaube, das Thema China ist für die gesamte Industrie, die nicht aus China kommt, durch. Da wird einfach nicht mehr viel passieren. Was man jetzt ja auch dann noch mehr und mehr sieht, auch mit den USA, ist, dass sich die verschiedenen großen Märkte der Welt immer stärker isolieren. USA werden immer mehr amerikanische Produkte vermeintlich, zumindest so mit den Zöllen, so wie es aussieht. Der europäische Markt wird immer stärker vielleicht dann einfach nur noch seine eigenen europäischen Produkte haben, wobei ich glaube auch da, dass eher China sehr stark reindringen wird. China hat seinen eigenen Markt.
Ich muss aber sagen, Trump ist ja klassischer Protektionismus und auch noch ein besonders extremes Beispiel. Also ja. Der schneidet sich mit dem Messer das Bein voll auf und merkt es nicht mal.
Ja, ja.
Aber Europa ist auch protektionistisch, nämlich diese CO2-Zölle, die halt da uns vor China und so schützen sollen, sind halt das Gleiche in Grün. Mhm. Und da ist halt so die Frage, ich glaube auch nicht, dass es so ideal ist, aber ich sehe es so wie du auch, dass es halt so ein bisschen mehr Abschottung gibt als vorher. Aber in Europa haben wir halt so ein bisschen so eine Verkrustung, ne? Mhm. Also das merkt man an der Bürokratie, das merkt man aber auch mit wir denken halt in Europa immer noch, dass wir der Leitstrahl der Welt sind. Und geh mal nach China. Mhm. Orientieren die sich an uns? Nee. Die Amerikaner lachen mittlerweile sogar über uns. Also die haben jetzt ihre ganz eigenen Probleme und lachen trotzdem über uns. Weil sie halt sagen, die bilden sich da wunder was ein und guck mal, welche Rolle sie noch spielen, so wirtschaftlich in der Welt. Also die aufstrebenden Staaten, so wie Indien zum Beispiel und so, das werden halt die nächsten großen Player sein. Da muss man sich da halt auch hin orientieren. Oder auch wenn man jetzt menschliche Demografie anguckt, die ganzen nächsten Millionenstädte entstehen gerade alle in Afrika. Mhm. Wenn das da mal endlich ein bisschen stabil wird, dann, weißt du, dann sind das dann auch die Märkte, wo du halt Autos und Technologie und was weiß ich verkaufen, musst du dich da orientieren und da zu denken, alle richten sich nach dem, wie Europa denkt, dass es sein müsste. Das ist so eine so alte, die ist Jahrhunderte alt, diese Sicht, und die ist immer noch nicht ganz aus den Köpfen raus. Mhm. Und das, ich glaube, das schadet uns auch.
Ja, würde ich unterstreichen, ja.
Aber jetzt, was denkst du denn über das Verbrennerverbot? Ich meine, wenn du jetzt kreuzen musstest, ja, nein, was würdest du denn ankreuzen? Oder nee, anders, ich habe die dritte Option schon aufgemacht. Du darfst ankreuzen, ja, nein, egal. Okay.
Genau, also das, ich habe es ja gerade eigentlich damit auch schon gesagt, also bei mir wäre es inzwischen auch egal. Natürlich, die Gründe, aus denen Verbrennerverbot, und müssen nochmal betonen, wir benutzen diesen Kampfbegriff, ohne ihn in der Form zu
heißen. Du kannst auch Verbrenner aus sagen. Du kannst Verbrenner aus einfach sagen, wenn du möchtest.
Ja, es ist Verbrenner Neuverkaufsstopp wäre ja eigentlich das korrekte Wort wahrscheinlich, ne?
Das darfst du auch sagen. Du darfst ja alles sagen, Sebastian. Bis auf schmutzige Wörter, die will der Volker nicht.
Ja. Das Verbrennerverkaufsverbotstopp ist ein bisschen sperrig.
Das stimmt auch nicht.
Zulassung. Ja, das Verbrenner-Neuzulassungsverbot. Langsam wird's kompliziert. Egal. Also genau das Ding ist ja aus guten Gründen gekommen. Also aus nachvollziehbaren Gründen, sagen wir es mal so. Weil klar ist, Klimawandel schreitet fort. Wir müssen handeln. Es muss sich was ändern in der Art und Weise, wie wir mit fossilen Kraftstoffen umgehen, und ein Schuss in die Richtung, dass wir auch im Verkehrssektor dekarbonisieren und eben auf mehr Elektro setzen, ist sinnvoll. Jetzt kann man auch wieder über das ganze Thema Technologieoffenheit und sonst was streiten und ob das jetzt richtig ist, dass die Politik die Vorgaben gibt oder nicht.
Nee, ich wollte auf was anderes raus. Ja? Weißt du, was ich festgestellt habe? Hm? Es haben Leute vor 10, 20 Jahren schon gesagt, und leider hatten sie recht, nämlich als diese ganzen Sachen beschlossen worden sind, weißt du noch, als die ersten Sachen so beschlossen worden sind, dann und dann lassen wir keine Verbrenner mehr zu in London und so, ist mittlerweile wieder gekippt. Aber dann, es ist immer einfach zu sagen, yeah, wir machen was, wenn das in ferner Zukunft ist und das betrifft dich erstmal, aber es klingt gut.
Ja.
Und da haben die Leute so, yeah. Wusstest du, dass Neuseeland ganz sicher, 2017 war es, glaube ich, klimaneutral ist?
Nee.
Ja, das wusstest du deshalb nicht, weil das haben die halt so gesagt und gewollt auch. Und dann haben sie gemerkt, oh, das klappt ja gar nicht. Und jetzt haben sie das Ziel einfach mal nach hinten verschoben. Und auch das Ziel nach hinten würde nicht so einfach gehen. Mhm. Ich stelle gerade eins fest, nämlich diese Leute haben damals gesagt, wenn den Leuten bewusst wird, dass diese Dinge, die da so sich schön antworten, ja, yeah, das machen wir, dass die ganz schön viel Geld kosten, dass dann die Beliebtheit dieser Dinge einen Sturzflug antreten würde. Und das erleben wir gerade.
Ja.
Und dann wird das kombiniert und den Leuten fällt auf, oh was, es kostet Geld ja dann doch nicht. Und das ist dann kombiniert mit einer Politik, die komplett Wendehals ist, wo sich nicht mehr irgendwie dran orientiert, dass man beständig da planen kann. Die sagt, ach, ihr wollt es nicht mehr, ja, dann schmeißen wir alles um. Diese zwei Probleme kombiniert haben wir jetzt dann so. Es hat mal jemand letztens gesagt, konservative Politik früher war doch extra konservativ im Namen schon, dass du geguckt hast, dass du nicht alles umschmeißt.
Genau, ne, den so. Status quo konservieren.
Und das ist aber nicht mehr der Fall, definitiv nicht. Schau dir Trump an, schau dir Merz an, schau dir hier auch in UK an, was die Konservativen da für Vorschläge haben. Das ist ganz viel mit, nein, es muss alles wieder weg. Und diese zwei Sachen kombiniert, hast du dann sehr, sehr schwer. Ich plane auch nicht mit Politik, also schon lange nicht mehr. Aus dem einfachen Grund, weil ich finde, das ist nicht möglich. Ich versuche zu planen an großen gesellschaftlichen Strömen. Verstehst du, was ich meine? Also zum Beispiel Elektrifizierung, dass Strom als Energieträger mehr wird, ist was, wo denke ich, jetzt mittlerweile jedem klar ist. Und deshalb habe ich vor, wann war es? Wie viele Jahren? Also war vor Heizungsgesetz und alles habe ich halt geguckt, als die Ölheizung abgeraucht ist, dass wir halt auf Strom gehen und haben jetzt eine Wärmepumpe, die gut läuft. Habe ich auch schon oft erzählt. Und das ist halt leider das, wie du halt heute planen musst. Heißt aber auch, dass du ja trotzdem betroffen bist von den Gesetzen dann, die dann kommen. Und das ist dann halt das Schwierige. Also ich beneide jetzt auch nicht die Autoindustrie in ihrer schwierigen Lage.
Und nee, dann wird ja, Frage,
wird ja auch immer so getan, als hätten die alles falsch gemacht. Das haben wir ja schon letztes Mal gehabt. Das sehe ich nicht so, dass sie alles falsch gemacht haben. Also natürlich haben die auch nicht alles richtig gemacht, aber kann ja jeder mal sich vorstellen, wie er es hätte besser gemacht. Und ich glaube nicht, dass da jetzt geile neue Ideen rauskommen. Mein Hinterher ist mir immer schlauer, aber kann ja jeder mal ein Autounternehmen gründen und mal gucken, wie das ist.
Das ist es. Hinterher ist jeder schlauer. Man könnte jetzt in der Rückschau könnte man vielleicht vermuten und sagen, naja, wenn die Autoindustrie vor 10 Jahren, vor 15 Jahren von sich aus einfach gesagt hätte, ach komm, dann lass uns doch jetzt mal voll Richtung Elektromobilität ausrichten, weil eigentlich ist relativ klar, fossile Kraftstoffe sind erstens endlich, zweitens fürs Klima müssen wir irgendwie was tun. Dann hätte sich das ganze Thema vielleicht auch nochmal anders etabliert. Es hätte sich anders.
Nee, das bestreite ich. Weil dann hätte es Leute gegeben, die hätten fossile Antriebe angeboten. Die waren, wenn du sagst jetzt 10, 15 Jahre, so genau, das war ja der Zeitrahmen, wo die ersten Elektroautos gekommen sind. Die fast Preisparität, die wir jetzt erreicht haben, und irgendwann werden wir auch Preisparität erreichen, weil die Verbrenner ja auch teurer wurden. Die waren halt viel teurer, die Elektroautos, und dann bietet jemand anders halt ein Verbrennerfahrzeug, das viel billiger ist und mit dem du mehr machen kannst. Dann hast du auch nichts davon, da hättest du gar nichts davon gehabt. So, im Gegenteil würde ich sagen, viele haben sehr enthusiastisch ganz viel gemacht und dann standen die Werke still, was extrem teuer war. Also viele wollten ja ganz viele Elektroautos produzieren und verkaufen und tun und machen. Und dann war das halt eher zu früh, weil die Nachfrage noch nicht zur Produktion gepasst hat.
Ja, also.
Und wenn man früher angefangen hätte, wäre man einfach noch härter auf die Fresse gefallen. Das ist halt die Illusion, wenn man früher anfängt. Ich habe das Beispiel hier schon mal gebracht und ich bring's gern wieder. Bevor das iPhone rausgekommen ist, die ganze Technik gab's schon. Ich hatte so ein Ding auch, Dell, diese Windows CE-Dinger da, die konnten alles genauso. Die waren aber hässlich, umständlich und buggy. Und dass es dann plötzlich der Markt explodiert ist, war, als es das halt in schön gab. Aber Microsoft, die viel früher dran waren, die hatten überhaupt gar nichts davon, dass sie früh dran waren. Was hatte Energica davon, dass sie ganz früh dran waren mit Elektroautos? Ihre Pleite haben sie davon. Also keiner macht Geld mit Elektromotoren.
Naja, aber genau darauf wollte ich tatsächlich raus. Ne? Also man hätte das vielleicht annehmen können, dass das so gekommen wäre, aber ich würde es halt auch eben für sehr unwahrscheinlich einfach halten, weil du kannst ein Produkt halt nur hinbringen und da hinstellen und wenn es niemand kauft, dann kauft es niemand.
Ja, also und wenn dann, was man, das ist bei diesen ganzen Klimasachen so, das habe ja auch die EU-Klimazölle und so, diese Klimaabkommen sind ja eigentlich dafür da, dass man sich abspricht. Und da wird auch ganz viel gesprochen, aber das sind nicht bindende Absprachen. Da ist ganz viel so Bewegungsspielraum drin. Und deshalb ist dann halt so, weißt du, wenn sich die ganze Welt absprechen würde und sagen, okay, also weltweit 2035 werden keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen, stellt euch alle drauf ein. Dann wäre es einfach. Weißt du, wenn so, aber das ist halt, wenn jetzt alle würden sich einig sein und der Trump würde ausscheren, wäre schon extrem störend mit so einem großen Markt. Und leider haben wir aber auch nicht so eine komplette Einigkeit, sondern wir haben halt, der eine sagt, hier, da will ich klimaneutral sein, andere hier. Dann muss man auch sagen, unsere Klimaneutralitätssachen, ich beschäftige mich gerade mit saisonalen Wärmespeichern, das ist total cool, das Thema, aber es ist viel zu teuer, die haben alle finanzielle Probleme, obwohl sie hinten und vorn gefördert werden. Das ist einfach eine sehr teure Technik und die hoffen halt, dass sie sich da richtig aufstellen und die Gemeinden, ja, wir müssen ja da klimaneutral sein. Hier in Baden-Württemberg 2040, klimaneutral. Wie soll das gehen? Keiner hat eine Ahnung, wie das gehen soll. Und 2045 will Deutschland, 2050 will Europa. Es ist jetzt schon so, dass viele Zahlen und CO2-Einsparungen, dass die vierfach gerechnet werden und trotzdem sind die Zahlen nicht gut. Und jetzt wie viel willst du die Zahlen noch? Willst du zehnfach, willst du hundertfach? Kannst die Zahlen natürlich massieren, bis sie dir passen. Aber die physikalische Realität ist davon unbeeindruckt. Die bleibt natürlich gleich. Und dann ist die Frage halt nach dem, was wir jetzt erleben, nach der Akzeptanz in der Bevölkerung, wenn die sehen, es ist halt extrem teuer, erstens. Und zweitens ist halt die Frage, viele Maßnahmen, die beschlossen werden, sind die Frage, wie viel die uns bringen. Also wenn du ein Auto kaufst, dann hast du die Wahl zwischen Verbrenner und E-Auto. Und es ist ungefähr so grob, dass über die Lebenszeit des Elektroautos die Hälfte an CO2-Äquivalenten produziert. Über die Lebenszeit. Ungefähr. Und wenn du jetzt aber, wenn jetzt zum Beispiel du den Leuten Geld gibst und verkaufst dein Auto früher und so, dass du die Produktion anlaufen lassen kannst, dann hast du einen gegenteiligen Effekt. Das Elektroauto startet ja mit einem Rucksack durch die Produktion und hat dann in der Anwendung Vorteile gegenüber dem Verbrenner. Den CO2 gerechnet. Verstehst du? So, wenn du jetzt ganz viele erstmal Elektros produzierst und die Verbrenner sind ja alle noch da, die gehen nur woanders hin. So wie Habeck es mal famously gesagt hat, aber es ist ja wirklich so, die werden anderswo gefahren, wenn die dann verkauft werden. Oder sie stehen halt rum und werden seltener gefahren. Das ist in Deutschland häufig so. Dann hast du ganz viel nochmal produziert. Dann kommt diese ganze Produktion CO2 noch oben drauf für jetzt das Kurzfristige und diese Moleküle sind in 100 Jahren auch noch da. Also weißt du so, das ist nicht so einfach, dass du sagst, wir bauen jetzt ganz viele E-Autos und dann haben wir das Ziel erreicht. So ist es gar nicht. Es ist im Gegenteil so, dass die im Bereich Verkehr die Einsparungen, die man jetzt hat, die realen Einsparungen, kommen fast alle aus dem sehr diskussionswürdigen Biospritkanal. Weißt du, Beimischung von biogenen Treibstoffen. Und da, das ist halt so, das ist Ackerbau, der vergärt wird zu Sprit oder bei Diesel, wo halt raffiniert wird, Rapsöl zu Diesel raffiniert wird. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber da kommt der größte Teil her und nicht von Elektroautos jetzt gerade. Also es ist diese Ziele des Verbrennerverbots sind ja ein Meilenstein auf dem Weg zur kompletten Klimaneutralität. Und das wird den Leuten halt Schritt für Schritt jetzt bewusst, was da eigentlich passieren muss alles und wie viel das alles kostet. Und jetzt sträuben sie sich. Kann ich auch irgendwie verstehen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es nicht ausreichend gesagt wurde. Also es haben viele Leute mir gesagt, das kostet sehr viel. Was mich dabei stört, ist, ich habe nichts dagegen, Geld auszugeben, okay? Wenn es sinnvoll ausgegeben ist. Was mich bei vielen Maßnahmen stört, und da hatten wir beim Heizungsgesetz auch drüber gesprochen, ist, du kannst halt jeden volkswirtschaftlich wertgeschöpften Euro nur einmal ausgeben. Und viele Dinge, die da geplant sind in den Klimaschutzgesetzen, sind extrem teuer und bringen extrem wenig. Also wenn du alle Sachen einhalten würdest, die im Pariser Klimaschutzabkommen da versprochen worden sind von Deutschland, und sagen, ja, das machen wir, dann hast du einen Effekt, der ist am Stichtag 2100, auf den sind wir gerechnet, sind es glaube ich 0,3 Grad oder so. Also Durchschnittstemperaturen sind nicht das gleiche wie Temperaturen, das ist schon klar, das muss klar sein, das ist jetzt nicht das gleiche wie, oh, es ist halt kaum fühlbar wärmer so. Das hat natürlich einen Effekt, aber der Effekt ist nicht so groß, wie man ihn bräuchte. Und der Preis für das alles ist halt gigantisch. Und dann ärgere ich mich immer, wir müssen halt gucken, dass wir effiziente Sachen machen, damit wir auch vorankommen. Und wenn du effiziente Sachen machst, hast du auch eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung. Wenn du sagst, okay, wir geben jetzt das Geld aus, aber das wirkt auch was. Und das ist halt auch nicht der Fall. Und da wird es noch schwieriger. Jetzt sind wir ein bisschen übers Verbrennerverbot hinausgekommen. Aber
ja,
ich fand den Kontext halt wichtig. Das ist ja der Kontext.
Richtig. Ich habe jetzt gerade noch so zwei Gedanken vor allem. Also einerseits, wir haben jetzt relativ, also naja, was heißt relativ wenig, aber klar, rund ums Verbrennerverbot steht ja auch die ganze Frage rund ums Klima. Ich habe ein Stück weit einfach das Gefühl, dass da jetzt auch gerade die Stimmung eine andere ist. So vor 3-4 Jahren war das ein sehr öffentlichkeitsbestimmtes Thema und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Monaten ist das immer weiter nach hinten gedrängt worden. vielleicht
Klimaschutz
weil,
oder
ja genau richtig Klimaschutz einfach ich habe das Gefühl, da hat sich gerade so eine Stimmung eingestellt im Sinne von fuck it, ist eh zu spät, scheiß drauf, jetzt können wir einfach machen, was wir wollen, speziell auch nachdem die USA ja dann auch gesagt hat, okay, auf Bundesebene werden wir jetzt irgendwelche Abgasvorschriften, das schaffen wir jetzt ab, was eher auch immer so ein bisschen ja fadenscheinig ist, weil es hat fast jeder Bundesstaat trotzdem seine eigenen Abgasvorschriften, aber ich habe das Gefühl, dass ich da und dass die USA damit einen Teil beigetragen hat, dass da gerade einfach so eine Grundstimmung ist im Sinne von, ja gut, ist eh zu spät und dass gerade das Thema Klima kaum noch.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde aber nicht sagen, dass dieses Jahr ist eh zu spät. Das ist Resignation. Das ist bei solchen, die vorher entsprechende Politiker gewählt haben und die sagen, das ist sehr wichtig, das möchten wir. Da ist Resignation. Aber viele, die halt jetzt lautstark sich auch äußern, es ist nicht nur Resignation, das wird eh nichts, sondern die sind komplett dagegen.
Das stimmt, ja.
Und zwar sagen sie, also das, was ich gesagt habe, es ist halt teuer und bringt wenig. Viele Leute haben das gemerkt und andere Leute sind aber sogar noch so, es hat sich halt sehr weit wieder durchgesetzt, dass die Relevanz des Klimawandels generell angezweifelt wird. Mhm. Das ist wieder viel, viel verbreiteter. Und zwar in der Form, also es bestreitet kaum noch jemand, dass der Mensch einen Anteil am Klimawandel hat. Das, denke ich, ist auch wissenschaftlich, da wirst du dir sehr schwer tun, denke ich, wenn du das argumentieren willst. Aber, und da sind wir im Bereich, wo halt viel irgendwie möglich ist, wie relevant oder wie wichtig ist es für uns hier in 100 Jahren? Aber wir sind nicht in 100 Jahren, sondern in 75 Jahren. So, und da ist halt ganz viel Interpretationsspielraum und den nutzen die Leute ganz, ganz, ganz großzügig und zwar so, dass es für sie am emotional bequemsten ist. Und dann hast du halt so Leute, ah ja, ist doch schön, wenn es wärmer wird und so. Ist ja auch manchmal schön, wenn es wärmer wird und manchmal auch nicht. Die Frage ist dann immer so, was wird der Nettoeffekt sein? Und da ist auch in der Forschung, es ist in der Forschung so, dass Klimaforschung ein riesiges Gebiet ist, das unterteilt ist. Also zum Beispiel, da sind Leute, die sind halt nur mit Statistik beschäftigt. Da sind Leute, die sind nur mit Klimaökologie beschäftigt. Also weil sie ja Einfluss auf das Klima, auf Lebensräume. Da sind Leute, die sind nur damit beschäftigt mit Klimaökonomie. Das sind alles eigenständige Fächer. Und man versucht im IPCC-Bericht immer so einen Konsens zu finden. Und wenn du den liest, dann merkst du schon, das hat der jetzt 100 Seiten vorher komplettes Gegenteil gesagt. So, selbst da tun sie sich schon schwer. Und da wird auch ganz viel gestritten so. Und es wird aber öffentlich präsentiert, als gäbe es gibt einen sicheren Bericht für in 100 Jahren. Und das ist halt auch ein bisschen nicht legitim, das so zu argumentieren. Also die Unsicherheiten sind real. Und eigentlich ist bei Unsicherheiten so, dass man ja eigentlich dann sagt, das ziehen wir lieber auf der sicheren Seite. Ne? Aber wenn es dann in die Zukunft geht, in die weite Zukunft, ist es für viele Leute dann nicht mehr so. Also ausgerechnet der Deutsche, der gern auf der sicheren Seite steht, mit Versicherungen kaufen, sind wir Weltmeister, ist dann jetzt gerade nicht mehr so, dass er sagt, ja, die sichere Seite, nee, ich glaube, das passt schon so.
Ja, dann lieber das, was sich sicher anfühlt, nämlich so, wie es jetzt ist. Oder wie es vor 10 Jahren war oder 15 oder 20 Jahren.
Ja, also Veränderung ist immer gruselig, das stimmt. Es ist jetzt halt, wie gesagt, es ist auch, keiner weiß, wie es richtig geht. Also es ist, kann auch sein, dass viele, was heißt kann sein? Es ist ganz, ganz sicher so, dass ganz, ganz viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Davon kann man sicher ausgehen, weil es immer so ist.
Ja.
Weil keiner kann die Zukunft sehen. Aber so, ja, ich weiß auch nicht. Also jetzt so zum großen Kontext nochmal zurück, zum kleinen Kontext. Das Verbrennerverbot ist dann halt so als Meilenstein so ein Stellvertreterdiskussion für das Große. Und wir waren uns ja einig, dass da kommt es jetzt nicht mehr drauf an.
Richtig.
Die Märkte sind gestellt und man kann, finde ich, den Autofirmen ruhig sagen, ja, dann stell halt noch Verbrenner her für die, die es wollen. Sieht mir auch, man kann. Elektro-Macan hat sich nicht so verkauft wie der Verbrenner-Macan, ist dann halt so. Das ist aber jetzt auch nicht das Auto, wo die Weltabgase in 100 Jahren dominieren wird von den Stückzahlen.
Mhm, richtig. Was ich mich jetzt noch vielleicht so als abschließende Frage stellen oder was ich noch als abschließende Frage stellen würde, du hast ja auch gerade geeinigt, wir sind uns eigentlich beide einig, es ist an der Stelle gerade völlig egal, ob das Verbot kommt oder nicht und ob es abgeschafft wird wieder oder nicht. Es wird keinen Unterschied machen. Die Frage ist jetzt, wenn wir der Ansicht sind, was glauben wir denn, warum es keinen Unterschied macht, also wie sich die Industrie entwickeln wird. Also ich habe das Gefühl, ja, jetzt können wir, genau wie du gesagt hast, auch ein bisschen weiter Verbrenner bauen. Dann werden sich hier ein paar Leute weiterhin ihre Verbrenner kaufen. Ich glaube schon, dass sich der Markt auch trotzdem langfristig auch innerhalb Europas mehr Richtung Elektromobilität bewegen wird. Ich glaube, das ist eine Bewegung, die sich ohnehin einfach schon ins Rollen gesetzt hat. Und ich glaube, dass China auch sehr viel stärker auf den europäischen Markt dringen wird. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und umgekehrt, europäische, amerikanische Hersteller, für die ist der chinesische Markt eigentlich verloren. Was glauben wir denn, wie sieht der Markt hierzulande ohne Verbrennerverbot in 10, 15 Jahren aus? Ich weiß, die berüchtigte Glaskugel.
Ja, das ist die Glaskugelfrage. Also, ja, vielleicht, ich nehme jetzt eine Extremposition. Mhm. Ich sage, also die Frau von der Leyen, die ich aus Demokratensicht, muss man echt ein bisschen sagen, das ist eine sehr anstrengende Frau. aber sie hat eins gesagt, das ist richtig, nämlich nächstes Jahr 2026 ist Überprüfung angesagt von diesem Gesetz. Und es ist auch komplett richtig so. Da wird es überprüft, nochmal geguckt und ich hoffe, dass sie zum selben Schluss kommen wie wir, nämlich scheißegal. Und wenn es scheißegal ist, dann muss man immer berechnen, dass ein Gesetz ja Geld kostet und Umsetzung und drauf gucken und so. Einfach dann nicht machen und dann aber auch die Autostelle nicht auffangen. Also dann sagen, ihr seid jetzt dem freien Markt, dem freien Weltmarkt ausgeliefert. Wenn ihr jetzt alle neuen Motorenwerke baut und die Nachfrage ist dann nicht da, habt ihr Pech gehabt. So, weißt du, das auch klar sagen. Und dann halt neu prüfen und dann halt den Markt regeln lassen. Das ist immer, wenn die Politik versucht, den Markt in Richtung zu zwingen, wie gesagt, dann müssen sich halt ganz viele einig sein. Und ich denke, also ganz ehrlich, mir ist es lieber, BMW baut einen Motor, der 20 Jahre auf der Welt rumfährt, als Fiat. Sag ich dir ganz ehrlich. Und zwar deshalb, weil du aus der Vergangenheit siehst, als das Ganze mit dem Skandal war, dass BMW sich als das Positivbeispiel besser an die Vorgaben gehalten hat für die ganzen Abgaben, die sozialen Vorgaben als Fiat. Das würde ich mit sehr großer Sicherheit behaupten. Und dann weißt du, wenn es noch Verbrennungsmotoren gibt, warum sollen die deutschen Firmen nicht bauen, solange es noch ist? Und es würde irgendwann eine Nische werden und dann ist auch eine Nische ja gut. Eine technologische Nische ist ja okay.
Ja.
Und die für viele Anwendungen, also für die meisten Anwendungen, ist der E-Pkw völlig ausreichend oder besser. Da geht es dann nur um, wie die Preisstruktur ist. Und das andere sind aber, was oft vergessen wird, sind halt dann Lieferwagen. Es wird noch aufgrund von Stückzahlen viel länger dauern bei Lieferwagen, bis wir Preisparität erreicht haben bei Lieferwagen, elektrisch und Diesel. Und zwar für so typische Sachen, nicht so Nahbereich, Handwerker, die können die Elektrodinger verwenden, sondern Kurierdienste und Transportdienste, die halt weitere Strecken fahren müssen. Und genauso sieht es bei LKW aus. Die LKW, die es jetzt gibt, die elektrischen, die sind schon richtig, richtig gut technisch. Das ist richtig weit, aber die kosten halt viel, viel mehr. Und auch dort ist halt das Stückzahlenthema dann so. Das wird halt auch noch dauern, bis der Preisparität erreicht ist. Und das ist, finde ich, auch nicht schlimm. Man könnte die alle zwingen. Und das ist ja, was die EU macht. Heißt aber nur, dass letztlich der Verbraucher dann das bezahlt über Lebensmittelpreise, weil alles wird ja transportiert, und über generelle Konsumpreise. Weiß ich nicht, ob das jetzt dann so ideal ist. Finde ich nicht.
Ja, stimmt. Ja.
Und dann haben wir halt so, weiß ich, den Nischenmarkt, finde ich, sollten wir ruhig bedienen, auch so, weißt du, Powersports. Ist ja so unser Steckenpferd-Thema, dass es dann ein paar 911 gibt, die werden ja eh kaum gefahren. Kann man alles machen und finde ich, sollte man auch machen. Was man halt da dann machen könnte und sollte, ist, dass man halt Gas gibt bei Infrastruktursachen. Infrastruktur ist was, wo der Staat sehr zuverlässig Entwicklungen positiv beeinflussen kann. Wenn der Staat jetzt bei Straßenbau und Ladestationenbau und so Stromtrassenbau da richtig nochmal nachlegt, dann haben wir in 10 Jahren zum Beispiel schon eine komplett andere Situation. Es sind zum Beispiel LKW, wenn die fahren, mache ich gerade einen Artikel drüber, das Megawatt-Charging-System, die laden mit über einem Megawatt dann die LKW. Da muss man halt an die Autobahn nochmal viel mehr Strom bringen als heute für die Autos. Weil für einen LKW geht es auch nicht, oh, da sind jetzt andere da, jetzt kriegst du nur 300 kW oder so, weil der hat ja seine Tour zu fahren. Der muss wirklich die Leistung kriegen und so. Also da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Und Infrastruktur ist immer so, wenn du als Staat in Infrastruktur investierst, hast du immer, dass du das dann auch siehst im Wirtschaftswachstum. Es ist immer die Frage, wie viel du dann kriegst. Das ist dann nicht mehr so einfach, aber es ist zuverlässig so, dass du dann auf lange Sicht auch was da rauskriegst. Und ich finde, das sollte man probieren, dass der Staat Infrastruktur in Infrastruktur investiert oder mit investiert oder gute Voraussetzungen schafft und dann in Infrastruktur investiert, die hilft bei diesen Klimaneutralitätsplänen. Das ist zum Beispiel, wenn du auf Strom gehst im Straßenverkehr, dann ein größerer Anteil Elektrifizierung auf der Schiene. Lauter solche Sachen, wenn du da rein investierst, dann bist du halt ganz anders aufgestellt in Zukunft. Und ich glaube, dass das wirksamer ist als viele von den Sachen, wo heute einfach Geld verbrannt wird, als hätten wir zu viel. Also wenn wir wirklich das ernst meinen mit solchen Zielen und wie weit wir da kommen, lasse ich jetzt mal offen, aber es ist, denke ich, klar, dass wir versuchen, uns da ein gutes Stück weit zu bewegen. Aber wie weit wir da kommen, hängt halt auch davon ab, wie viel wir uns leisten können, und wie viel wir uns leisten können, hängt davon ab, wie effektiv die Methoden sind.
Ja, finde ich einen guten Punkt jetzt noch so zum Abschluss. Also Förderung von der Infrastruktur ist eigentlich ein etwas indirekterer Hebel, aber vielleicht der deutlich wirksamere Hebel, zumal dann auch sehr viel weniger Gegenwind einfach passiert. Wenn, also ein Thema Verbrennerverbot, die nehmen mir meinen Verbrenner weg und sowas, das ist natürlich dann medial sehr einfacher aufzuladen, als die bauen da eine Ladestation hin. Also genau. Ich weiß, ich meine auch mit Windkraftförderung, das lässt sich auch ganz viel ausschlachten. Oh, die machen hier alle Wälder kaputt. Also hier im Nachbarort hängt jetzt zum Beispiel so ein großes Banner, Schluss mit der Waldvernichtung. Dagegen, und ich bin die ganze Zeit versucht, immer, genauso wie du es mal in deinem Artikel gemacht hast, ein Bild vom Braunkohletagebau in Garzweiler auszudrucken, zu laminieren und draufzukleben und zu sagen, jawohl, für mehr wunderschöne Tagebauflächen. Aber ja, dagegen sein kann man immer, aber ich glaube auch, dass es mit der Infrastruktur der effektivere Hebel wäre, bin ich bei dir.
Und jetzt als Ausblick, das ist nämlich was, wo ich mir als so Motorradfahrer und Powersports und so ein bisschen so Gedanken mache. Wenn wir jetzt weit in die Zukunft gucken, weißt du, dann werden wir beide das wahrscheinlich noch erleben. Es wird mehr Ladestationen geben, weil es mehr E-Fahrzeuge gibt, generell im Verkehr. So was passiert dann? Es wird natürlich weniger Tankstellen geben.
Richtig.
So, und das ist so, wo und dann wird es auch weniger, weißt du, die Technik, die wir heute im Motorrad haben, das Hightech-Level, das ist ja, sowas, es kommt ja von den Autos. Aber wenn zum Beispiel bei den Autos nur noch wenige da halt Verbrennungsmotoren bauen, dann kriegen wir halt auch nicht mehr das Level da so runtergereicht. Und nur die Motorradindustrie, was die da entwickeln kann, das wird nicht mehr das gleiche Niveau und nicht mehr dieselbe Entwicklungsgeschwindigkeit. Also das sind so interessante Sachen. Und dann ist auch so für den Dieselfahrer, der halt das Wohnmobil zieht und so, wenn der halt dann so schrittweise merkt, ich krieg immer weniger Diesel, die E-Autos werden immer besser und weißt du, irgendwann, wenn du sagst, ich fahre ja gar keinen Wohnwagen mehr, oder ich lasse den Diesel da stehen und kaufe mir noch ein Elektroauto für alles Normale und so. Also diese Entwicklung, denke ich, viele von denen kann man einfach in ihrer eigenen Geschwindigkeit ablaufen lassen und sich auf Beschleunigerfaktoren konzentrieren.
Ja, Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich auch sagen. Dann okay. Können wir an der Stelle einfach mal schauen, was vor allem auch ihr aus dem Publikum sozusagen dazu zu sagen habt. Bin mal gespannt, wie ihr die Diskussion wahrnehmt, was ihr so mitbekommen habt. Achso, ein ganz, das muss ich zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz mitgeben. Das habe ich mir extra noch in meine Notizen geschrieben, weil ich den Satz sehr, ja, so ein bisschen realsatirisch fand. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Artikel, aus welcher Kolumne ich das hatte.
Was kommt jetzt, Söder?
Merz zeigte sich am Ende seines IAA-Rundgangs begeistert von den gezeigten Technologien. Angetan hatten es vor dem Kanzler unter anderem Range Extender, bei denen kleine Verbrennungsmotoren die Reichweite von Elektroautos erhöhen. Beim Besuch bei Mahle betonte er, alles dafür tun zu wollen, dass diese Technologie auch in Europa auf die Straße komme.
Ja, okay.
Lassen wir einfach mal also, so stehen, oder?
Das lassen wir mal so stehen. Also ich möchte anmerken, ich bin nicht zufrieden mit der Arbeit des Herrn Merz oder seiner Person.
Ja, das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Damit lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren, sowohl bei uns auf der Website jupe-podcast.de, wie aber auch im Heise-Forum. Da, ihr könnt auch gerne unseren WhatsApp-Sprachanruf beantwortet benutzen. Und die Nummer dazu findet ihr natürlich auch hier in den Shownotes. Da ist auch ein QR-Code, den ihr einfach dann abfotografieren könnt. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind gespannt, welche Kreise das Thema noch drehen wird. Wir hören in der nächsten Folge dann auch eine kleine Fortsetzung zur Tesla-Saga. Und ihr dürft also gespannt sein und damit auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.